Die Mehrkapazität ist gewissermaßen unerwünschte Dreingabe zum Geschäft. Sie ist Zwang, weil man anders die Technik nicht haben kann. Die Technik wird immer komplizierter und tendenziell immer unsicherer in ihrer Funktionsbereitschaft. Unsichere Verfügbarkeit macht sie kaum mehr kalkulierbar. Die Struktur dieser Technik stimmt nicht mehr mit der Struktur unseres beruflichen Wissenshintergrundes überein und im Gegensatz zu landläufiger Meinung kann dies nicht mit Kraftakten in der Formulierung von Ausbildungsbestimmungen behoben werden. Infolge der Kompliziertheit und Störanfälligkeit der Technik und der durch ihre Merkmale bedingten immer größeren Gefahren vom Bediener verursachten Fehlern wird die Durststrecke zwischen Konzeption und Installation einerseits und dem Erreichen einer rentablen Reproduktion andererseits immer länger. Wiederum wird die Kalkulierbarkeit der Technik geringer. Und letztens, die Lücke zwischen den Ansprüchen der Technik und unserer organisatorischen Infrastruktur, ohne die diese Technik überhaupt nicht gewinnbringend einzusetzen ist, wird immer größer. Auch dieses Dilemma lässt sich betriebsmäßig bedingt nicht einfach auslösen. Anders ausgedrückt, wir müssen kaufen, um auf der Höhe der Zeit zu sein. Ich möchte mit diesem Zitat nicht dahin verstanden werden, dass ich ein Antitechniker bin. Im Gegenteil, wir müssen die Entwicklung mitmachen, um wirtschaftlich und persönlich bestehen zu können. Wir sollten aber die Kraft haben, zwischen Angebot und Nützlichkeit zu unterscheiden. Beängstigend wird das Undurchschaubare der Elektronifizierung, wo ein technischer oder persönlicher Fehler zum Untergang von Völkern und der Menschheit als solcher führen könnte. Das Unheimlichste am Ganzen besteht jedoch darin, dass wir die Information und Wissensflut nicht mehr bewältigen können. Noch in diesem Jahr soll das erdgebundene Fernleitungssystem der Deutschen Bundespost nur mehr mit digitalen Übertragungseinrichtungen erweitert werden. Dieses terrestrische Übertragungssystem ist im Blick auf das extraterrestre oder die Satellitenübertragung zu sehen. Diese weltweite Übertragungsmöglichkeit soll durch Tele- und Bildschirmtext bis in das Schlafzimmer des einzelnen Bürgers geführt werden. In weniger als 10 Sekunden soll eine DIN A4-Seite transportiert werden. Und die Übertragungsgeschwindigkeit wird sich sicher noch steigern. Man könnte aufatmen und sagen, die Zeit ist nicht mehr ferne, wo sich das Bibelwort verwirklicht, denn seinen gibt es der Herr im Schlaf. All diese Techniken werden aber trotzdem nicht ausreichen, um die Information zu bewältigen. Gibt es doch heute 7 bis 8 Millionen Spezialisten in der Welt, sodass es keine Zeitschrift mehr geben kann, die einem bestimmten Interessensprofil entspricht, ohne andere Interessen zu vernachlässigen. Diese Vernachlässigung führt jedoch zur Beeinträchtigung der geistigen Vielfalt. Nehmen wir zur Kenntnis, als Ergebnis der Explosion des Wissens, das sich nach Schätzungen gegenwärtig alle 10 Jahre verdoppeln soll, um mit der Spezialisierung der Wissenschaft, die allein in der Bundesrepublik nach Erhebungen des Hochschulverbandes zu rund 3.100 Disziplinen führte, haben die wissenschaftlichen Zeitschriften in den letzten Jahren zahlenmäßig, aber auch vom Umfang her rapid zugenommen. Heute zum Beispiel erscheinen in der Bundesrepublik rund 1.200 wissenschaftliche Zeitschriften, darunter rund 20 für das Fach Chemie. Weltweit gibt es 12.000 chemische Zeitschriften, die in 64 Sprachen erscheinen. An die 300.000 Aufsätze werden jährlich in ihnen publiziert. Kein Chemiker ist heute noch in der Lage, selbst mit Hilfe der Referate und Dokumentationsorgane, die in Abstrakt die Informationen der einzelnen Aufsätze zusammenfasst, diese Flut zu bewältigen. Dies ist nur ein Beispiel, ein gravierendes. In anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen sieht es ähnlich aus. Was nun die Auflage der einzelnen Zeitschriften betrifft, so haben die geisteswissenschaftlichen Zeitschriften die niedrigste Auflage, die medizinischen die höchste. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass im Bereich Medizin und Naturwissenschaft die Erlöse aus Anzeigen zu Buche schlagen, die anderen fast ausschließlich vom Betriebserlös gedeckt werden müssen, was sich folglich auf den Preis auswirken muss. So wirkt sich die in den letzten Jahren als Folge der Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand bei Bibliotheken erfolgte Schaffung von Zentralbibliotheken und durch verstärkten Einsatz von Kopiergeräten vorangetriebene Einschränkung der Zeitschriftenabnahme besonders empfindlich aus. Wenn nämlich Zeitschriften von potenziellen Benutzern nicht mehr regelmäßig abonniert, sondern Aufsätze und Berichte aus einem Bibliotheksexemplar fotokopiert werden, ist das Ende des betroffenen, hochspezialisierten Periodikums oft nur noch eine Frage der Zeit. Nur solange private Verlage die Aufgabe und das damit verbundene Risiko der Veröffentlichung wissenschaftlicher Zeitschriften wahrnehmen, bleiben wichtige Voraussetzungen für eine Kontinuität des freien Informationsflusses und der Kommunikation der Wissenschaft erhalten. Anders ausgedrückt, die Blüte und die Möglichkeit eines Wissenschaftszweiges hängt nicht so sehr von der geistigen Notwendigkeit der einzelnen Disziplinen, sondern vielmehr von der Möglichkeit der wirtschaftlichen Vermarktung ab. Wenn aber heute verschiedene geisteswissenschaftliche Disziplinen, wie zum Beispiel die Philosophie, trotz ihrer unschätzbaren Bedeutung für die kulturelle Bildung des Menschen an Schlagkraft völlig verloren haben, sind sie trotz ihrer geistigen Höhe der unmittelbaren Macht des Materiellen erlegen. So gesellt sich heute zur technischen undurchschaubar das Schwinden der philosophischen und theologischen Verarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Informationen, was bewusst wie unbewusst dazu beiträgt, dass bis in die einfachsten Bevölkerungsschichten hinein Unsicherheit und Angst zunimmt. Diese Grundverfassung des Menschen, nämlich des Angst, kommt nun der Werbung durch ein reiches Angebot von Waren entgegen. Die unveränderten Sehnsüchte des Menschen aber bleiben. Man kann sie an der Kostümierung der Glückswünsche ablesen. Das Versicherungswesen degeneriert das Bedürfnis nach Schicksalsgewissheit, die dem Wechsel der Glücksfälle des Lebens überlegen ist. In der Werbung wird die Erfüllung aller heimlichen Vollkommenheitswünsche, die Erlösung von Neidkomplexen, die Steigerung der persönlichen Lebensräume und in ihnen unserer selbst suggeriert. Doch all diese Glücksprogramme sind nur teilweise erfüllbar. Sie steigern unsere Unzufriedenheit schon deshalb, weil sie die Erlösung fast aller Versprechen schuldig bleiben. Man versucht zu flüchten und folgt den Weg hoch angesetzter Glücksversprechen. Drogen und Sekten, die Glück eben nicht mehr im System gängiger Glücksversprechen feilbieten, sondern als Ausstieg aus diesem, beweisen mit ihrer Anziehungskraft, dass die Varianten von Freude und Genuss, die unsere Kultur zu bieten hat, entweder von falschen Wünschen ausgehen, unzulängliche Antworten geben oder in ihren Erfüllungen enttäuschen. Dieser Betrug wird besonders dort wirksam, wenn die Grundsätze des Profits, jene der Humanität und der Erziehung, der Sittlichkeit und der Vernunft überrunden. Wenn der Aspekt der Verkäuflichkeit alle anderen Aspekte dominiert, dann entstehen im geistigen Bereich Angebote, die alle Erfordernisse einer geistig-emotionalen Entwicklung den Profitinteressen des Marktes unterordnen. Selbst die extremsten Glückshoffnungen, die man auf die Liebe richtet, werden durch die widerstandslose Zugänglichkeit aller Varianten der praktizierenden Liebe aufzufangen gesucht. Doch die Inflation sexueller Möglichkeiten tötet Spannung und Verlangen und vernichtet vor allem das, was zum großen Liebes- und Glückserlebnis gehört, die Dimension des Ewigen, oder wie Nietzsche dies formuliert, jede Lust will Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit. Die Liebe, die nicht über das Zeitliche hinausgeht, ist von Rost und Motten befallen, denn aus dem ständigen Wechsel der Umarmungen glotzt die Vergänglichkeit entgegen. So sagt die bekannte Phänomenologin, Husserl-Schülerin Gerda Walter und frühere Vizepräsidentin von Imago Mundi, der ich nun zur Darstellung der mystischen Dimension folgen möchte. Sie sagt in diesem Zusammenhang, deren Mutter an den unverbindlichen Liebesbeziehungen ihres Vaters zerbrach. Ganz klar, ich zitiere, wusste ich es plötzlich. Mein Vater hatte doch recht. Die Liebe war der Sechste. Sie gab dem Leben seinen letzten und seinen tiefsten Sinn. Aber es war nicht jene Liebe, die allein die meisten Menschen kennen. Es war jener überirdische Strom von Licht und Wärme, der das Innerste der Seelen erfasst und dort als Antwort einem verwandten Strom entspringen lässt, ein ähnliches Licht entzündet. Mit Besitzen wollen, festhalten in Raum und Zeit, hat diese Liebe nichts zu tun. Jetzt erkannte ich auch, woran meine Mutter gescheitert war. Sie hatte die Verbindung mit dem Urlicht verloren und die unendliche Liebe, die nur diesem gilt, die sich nur auf das Göttliche richten darf, hatte sie dem Vater zugewendet. Welch furchtbarer, verhängnisvoller Irrtum. Der Mensch besitzt nämlich, wie gesagt, neben Körper und Psyche auch noch einen geistigen Kern. Diesen geistigen Kern bildet nach Walter das geistige Grundwesen, das das geistige Lebewesen unter anderem befähigt, die geistigen Realitäten außer sich zu erleben, etwas, wozu die rein seelischen, also die psychischen, noch nicht geistigen Lebenswesen durchaus unfähig sind. So kann dem Menschen letztlich auch nur ein Wert erfüllen, der jenseits und über aller Welt und selbst über dem Grundwesen steht, der nicht erzwungen, sondern nur durch Gnade erlebt werden kann. Ich zitiere, denn allein auf sich und auf die Welt gestellt steht das Ich da in höchster Verzweiflung und Verlassenheit und wartet. Mit seiner letzten Kraft krampft sich das Ich noch in sich zusammen, um seinen Untergang in dem Abgrund düsterer Leere, der es umgibt, um ein kleines hinauszuschieben. Und plötzlich weiß es, wenn nun nicht bald dieses andere kommt, dann bin ich in wenigen Augenblicken verloren, seelisch und vielleicht auch körperlich, Tod oder Wahnsinn. Das spürt es auf einmal aus jenem Dunkel des Abgrundes, der es umgibt, nicht aus der Richtung der Welt, die es verlassen hat, und auch nicht aus der Richtung des zurückgelassen unter, zugleich aber auch jenseits und über all dem ein etwas wie ein Meer von Licht und Wärme daherkommt. Es ist, als strömten diese Wellen nun das Herz, den Geist, das Selbst, das Ich und von da über den Abgrund, der es auch von innen abschloss, hinüber in das Ich-Zentrum hinein, sodass es nun wie für alle Ewigkeit geborgen, selig und wunschlos in diesem Licht- und Liebesmeer ruht. Ganz gibt es sich ihm nun hin, lässt sich ganz von ihm erfüllen und durchbluten, voll von unendlicher Liebe und Dankbarkeit. Ich zitiere weiter. Von dieser Erfüllung aus wendet sich das Ich nun seinem eigenen Grundwesen zu, sieht sich selbst aber nun wie durch jenes andere Licht, sieht und fühlt sich mit dem Auge und dem Herzen Gottes und nun erst erträgt es auch den vollen Anblick seiner selbst. Indem das Ich sich gleichsam in das Herz und das Auge Gottes schmiegt und von hier aus sich selbst so erblickt, wie Gott es sieht, erschaut es sein eigenes Wesen in voller Reinheit von dieser jenseitigen und doch nicht äußeren Warte her. Gott kann jedoch nur als Person im Sinne einer Einheit von Unendlichkeit, allumfassenden Grundwesen und allwissenden, allmächtig wollendem Ich-Zentrum verstanden werden. Daher ist auch eine Gemeinschaft mit Gott im höheren Sinne nur denjenigen möglich, die Gott als Person fassen. Ich zitiere. Denn nur zwischen Personen kann es ja Gemeinschaft im tiefsten Sinne geben. Allerdings kann der Mensch von sich aus diese Gemeinschaft nicht verwirklichen. Er kann sich lediglich durch Konzentration und Selbstbeherrschung darauf vorbereiten, um die Liebe und das Geisteslicht als Gnadengeschenk entgegennehmen. Und nun zitiere ich, das Seligste, was einem Menschen in solcher Gemeinschaft mit Gott zuteil werden kann, sind aber doch jene Augenblicke, in denen Gott ihn solchermaßen über die tiefsten inneren Grenzen des menschlichen Grundwesens hinaus in das göttliche Wesen selbst und seine Ausstrahlung erhebt. Das Allerhöchste jedoch, was einem Menschen in Verbindung mit anderen Menschen zuteil werden kann, ist es, wenn Menschen sich in der tiefsten Sphäre ihres Seins, in der sie Gott gehören, auch miteinander in Gott verbinden und nun im Augenblick ihrer tiefsten Vereinigung miteinander, im Augenblick der vollständigen Gegenseitigung durch Strahlung ihrer Grundwesen, Gott zugleich die Strömungen aus dieser tiefsten Sphäre ihres eigenen Seins auch mit den Ausstrahlungen seines göttlichen Wesens durchflutet. dann ergießt sich nicht nur das Grundwesen des einen Menschen gleichsam in das Grundwesen des anderen, sondern der geistige Strahl, den Gott in jeden von ihnen entsendet, vereinigt sich zugleich auch mit dem göttlichen Strahl in dem oder den anderen. So dürfte es auch zum Wesen der Dreifaltigkeit gehören, dass die drei göttlichen Personen sich in unnennbarer Seligkeit, in ewiger Liebesvereinigung durchdringen. Zitat Ende. Der Unterschied zwischen der Einheit des Menschen mit Gott und der Einheit des dreifaltigen Gottes in sich besteht jedoch darin, dass der Mensch immer nur nach Fassungskraft seines begrenzten Grundwesens mit Gott verbunden sein kann, während die göttliche Person substanziell im göttlichen Grundwesen geeint ist. Aus diesem Grunde ist auch jede Mittlerrolle eines Menschen begrenzt, während die Mittlerrolle der zweiten göttlichen Person eine unbegrenzte und ewige Mittlerrolle darstellt. Ich zitiere: Der Hauptunterschied, auf den es hier vor allem ankommt, liegt darin, dass von Gott, Vater und Christus eine Wesensgleichheit der Natur, also des Grundwesens, ausgesagt wird, was wohl niemand von einem in die Unio Mystica mit Gott eingegangenen Menschen behaupten kann. Denn diese Gottessohnschaft Christi bedeutet ja, dass er kein eigenes Grundwesen besitzt, das von Gott geschaffen eine besondere, von dem göttlichen Wesensgrund unterschiedene und geschiedene Wesenheit darstellt. Die substanzielle Teilnahme am göttlichen Wesen und die Einigung mit diesem göttlichen Wesen aufgrund der aus ihm selbst in das Ich-Zentrum des Sohnes eingehenden Liebesstrahlen macht also den wesentlichen Unterschied aus zwischen der Liebeseinheit des Gottessohn mit dem Gottvater gegenüber der Liebeseinigung des und sei es der heiligste Menschen mit der Gottheit in ihren Ausstrahlungen. Denn dabei kann der Mensch immer nur die aus seinem geschaffenen, besonderen Grundwesen hervorgehenden Liebesstrahlen mit den aus dem göttlichen Wesen hervorgehenden Lichtstrahlen verbinden, nicht aber mit dem göttlichen Liebesquell, dem göttlichen Grundwesen selbst. Diese Liebeseinigung, und ich komme nun langsam zu Schluss, mit der Gottheit ist von solcher Macht, sodass wer einmal sie erlebt und ihrer verlustig wird, vom tiefsten seelischen Schmerz getroffen wird. Dieser Schmerz, dieses Empfinden hilflosester Verlassenheit kann kein Medikament, keine Psychotherapie, sondern nur das Gebet und die Gnadenvermittlung der Verbundenheit mit Gott beheben. Hier vermag die Macht des Gebetes tatsächlich Berge zu versetzen, wie ich persönlich erfahren durfte. Eine junge Frau litt seit Jahren an so schweren Angstzuständen, dass sie nachts ans Bett gebunden werden musste. Die medizinische Betreuung blieb ohne Erfolg. Das Leid der Frau war unendlich. Der Arzt ersuchte mich, die Frau psychologisch zu beraten. Ich sprach mit der Frau, konnte aber keine psychische Störung entdecken. Ganz intuitiv und völlig gegen meine Gepflogenheit, weil ich Psychotherapie und Seelsorge wohlweislich auseinanderhalte, sagte ich zur Frau: Sie brauchen die Verbundenheit mit Gott, die ich Ihnen als Priester durch das Gebet der Lossprechung geben kann. Sie stimmte ein. Ich gab ihr die Lossprechung. Sie lebte auf wie neugeboren und konnte seit jenem Augenblick wieder ruhig schlafen. Alle Angst war dahin. Damit sind wir in unserer Betrachtung des Innenraumes des Menschen an die Grenzen von Immanenz und Transzendenz vorgestoßen und wir können im Blick auf die geheimen Mächte von Physis, Bios, Psyche und Pneuma den Innenraum des Menschen gestalten, sagen, dass die Freiheit des Menschen in der Fähigkeit besteht, zu erleben und nicht zu erleben, Erlebtes zu gestalten und nicht zu gestalten, während das Gewissen das personkonforme Zusammenwirken von Physis, Bios, Psyche und Pneuma in Wechselwirkung mit der Umwelt als transzendente Wertigkeit nach dem Ebenbild Gottes widerspiegelt. Wenn wir den Menschen in dieser Vielfältigkeit verstehen, gestalten und achten, dann dürfte der Außenraum des Menschen das freie Leben erhalten und der Innenraum sich mit Schätzen füllen, die weder Rost noch Motten verzehren können. Und nun bitte ich ganz ruhig zu bleiben, das Licht geht aus und wir gehen voll in eine meditative Stimmung. Ohne.
Thank you.
Meine verehrten Damen und Herren, die physischen und biologischen Wirkkräfte sind im Grunde nur die materiellen Voraussetzungen für die Gestimmtheiten des Menschen. Unter Psyche des Menschen verstehe ich nämlich die an den Organismus gebundene, jedoch relativ selbstständige Kraft bewusster und unbewusster Empfindungen und Gefühle. So sehr physische und biologische Kräfte die psychischen Gestimmtheiten beeinflussen können, so sehr vermögen Psyche und Geist, wie wir dann noch sehen werden, die physischen und biologischen Prozesse zu motivieren. Zu den stärksten Kräften, die unser Empfinden, Denken und Verhalten beeinflussen, gehören vor allem jene angeborenen, also nicht durch Lernen erworbenen Antriebe, die der Organismus zur Aufrechterhaltung seines psychophysischen Wohlergehens bedarf. Es handelt sich hierbei um Bedürfnisse, deren vollständige Unterbindung zum Tode bzw. zur völligen Persönlichkeitsnivellierung führt. Zu diesen Grundbedürfnissen sind zu zählen Hunger, Durst, Beeinträchtigung der Körpertemperatur, Atmung, Ermüdung, Schlaf, Traum, allgemeine Aktivität, Manipulation, Neugierde, Erkundungstrieb, Langweiletrieb, Erkenntnistrieb. Was nun die Faktoren betrifft, die die Aktivitäten dieser Grundbedürfnisse beeinflussen, so sind vor allem folgende zu nennen: Alter, Geschlecht, Erbfaktoren, Pharmaka, Nährweise, Außentemperatur, Luftdruck, Helligkeit bzw. Tag- und Nachtrhythmus, Modifikationen im Nervensystem und der innersekretorischen Funktion. Zudem haben Untersuchungen dieser Grundbedürfnisse gezeigt, dass ein Wechsel der Reize eine verstärkende Wirkung hat, dass der Organismus nach einem optimalen Reizniveau tendiert, dass die Grundbedürfnisse nicht nur eine Mangelmotivation darstellen, sondern dass ein zu viel und ein zu wenig bei bestimmten Reizen den Organismus zur Suche oder zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes führen. Es verwundert vielleicht, dass der Geschlechtstrieb nicht zu den primären Bedürfnissen gezählt wird. Zunächst führt die sexuelle Abstinenz nicht zum Tode, und ferner vermag eher sexuelle Tätigkeit als sexuelle Enthaltung den Organismus zu erschöpfen. Trotzdem birgt gerade die Sexualität eine unendliche Vielfalt von geheimen Mächten in sich, die den Innenraum des Menschen in der Grundresonanz bestimmen. Im Einzelnen darf ich hier auf die Doktorarbeit meines Dissertanten Gaetano Lenti, La Sessualità, verweisen, möchte aber zumindest jene Sonderform sexuellen Empfindens erwähnen, die heute weder biologisch noch psychologisch hinreichend geklärt sind, für den Betroffenen aber persönlichkeitsformende Wirkung haben. So sind zu 5% der Bevölkerung homosexuell, das heißt, sie haben eine völlig ausschließliche sexuelle Neigung zum eigenen Geschlecht. 10-20% haben regelmäßig Beziehungen mit Partnern beiderlei Geschlechts. Die Vorliebe für männliche Eigenschaften im Körper und Verhalten reicht bei männlichen Homosexuellen bis zur ausschließlichen Lebensgestaltung im gleichgeschlechtlichen Bereich. Bei der weiblichen Homosexualität oder dem Lesbismus stehen hingegen die fraulichen Qualitäten im Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu verneint der oder die Transsexuelle das eigene Geschlecht und trachtet völlig zwanghaft danach, sich durch operative Eingriffe in das andere Geschlecht zu verwandeln. Den Transvestiten befriedigt hingegen seine sexuellen Bedürfnisse durch das Tragen der Kleider und die Nachahmung des Verhaltens des anderen Geschlechts. Auch die sexuellen Abweichungen wie Sodomie, zum Beispiel Fetischismus, Exhibitionismus, Voyeurismus, Sadismus und Masochismus sind hier zu nennen. Menschen, die solche Veranlagungen haben, können oft bei äußerstem Bemühen dem dunklen Drang nicht standhalten und müssen in vielen Stunden ihres Lebens ein qualvolles Innenleben durchmachen, weil Physio, Pharmaka und Psychotherapie ohne Einschränkung der persönlichen Dynamik kaum Erfolge erzielen. Diese Menschen fühlen sich nämlich gesund und wissen sich nur krank, weil sie als Minderheit von der Gesellschaft nicht verstanden werden und sich ohne Verzicht auf ureigene Bedürfnisse der Andersgearteten allgemein nicht anpassen können. Wie stark solche geheime Mächte sein können und wie schwer sie zu beheben sind, weiß nur jener, der sich in Therapie und Beratung ehrlich bemüht, das Los dieser Menschen zu verstehen und zu lindern. Denn die Ursachen sind äußerst komplex und zum Teil noch völlig unbekannt. Eines scheint aber all diesen Veranlagungen gemeinsam zu sein, nämlich eine tiefliegende Angst. Ob das Symptom Homosexualität, Voyeurismus, Fetischismus, Impotenz oder Frigidität ist, der Betroffene hat immer Furcht vor einer direkten, schlichten Begegnung mit einem Du. Er glaubt nicht, vor dem anderen bestehen zu können, wenn dieser ihn so sieht, wie er ohne aller Verdeckung ist. Mit der Betrachtung der Angst stoßen wir aber bereits auf jene geheimen Mächte, die aus dem Innenraum des Menschen kommen. Als Grundsäulen des menschlichen Innenraumes möchte ich Anerkennung und Geborgenheit, Selbstwertgefühl und Einheitserlebnis, Ich-Bewusstsein und All-Eins-Erleben bzw. Fühlen und Denken nennen. Wo es gelingt, diese beiden Grunddimensionen psychischen Empfindens in eine abgewogene Einheit zu bringen, ist die innere Harmonie hergestellt. Wer allzu sehr um das Ich, um die Anerkennung besorgt ist, und die Geborgenheit, die Emotionen in Schach hält, öffnet die Tore der Neurosen, jenen Störungen des Empfindens, Denkens und Verhaltens, die durch ein Auseinanderklaffen von Anerkennung und Geborgenheit, von Rationalität und Emotion gekennzeichnet sind. Der Neurotiker hat immer Angst, das eigene Ich zu verlieren und bewacht es daher mit aller Kraft, damit es nicht von der Geborgenheit verschlungen werde, nach der er sich unendlich sehnt. So hat der zwanghafte Mensch ein übergroßes Sicherheitsbedürfnis. Vorsicht, Voraussicht, Planung, Regeln, Ordnung spielen eine übertriebene Rolle in seinem Leben. Die Liebesbeziehungen sucht er von Emotionen freizuhalten und stellt stattdessen Gewohnheiten, Regeln, Rechte und Pflichten in den Vordergrund, sodass sich der Partner ungeliebt fühlt. Die Macht des Zwanges kann dabei solche Formen annehmen, dass der Betroffene in höchster Anspannung sich kaum noch zu bewegen wagt. Der hysterische Mensch fürchtet im Gegensatz zum Zwanghaften alles Verbindliche und Regelmäßige. Er versucht, in die verschiedensten Rollen hineinzuschlüpfen, wobei entscheidend ist, dass er die Aufmerksamkeit seiner Umgebung gewinnt. Er fühlt sich nur wohl, wenn er die anderen zum Publikum machen kann, das ihn bewundert. Seine Liebesbeziehung hat vor allem den Zweck, seine tiefliegenden Selbstzweifel und Ängste zu betäuben, indem er sich immerfort die eigene Großartigkeit von anderen bestätigen lässt. Er erinnert an die Fabel vom Pfau, der eine einfache Henne heiraten will. Auf dem Standesamt drückt die standesbeamtete Krähe ihr Erstaunen darüber aus, dass ein so prächtiger Pfau die unscheinliche Henne heiraten wolle, worauf er gravitätisch nur sagt, ich und meine Frau lieben mich bis zum Wahnsinn. Der depressive Mensch, worüber Professor Haase so wunderbar gesprochen hat, um noch die verbreiteste Neurose zu nennen, hat eine panische Angst vor Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. In seiner Liebesbeziehung erlebt er bereits das berechtigte Bedürfnis des Partners nach Selbstsein und Selbstverwirklichung, unabhängig von ihm als Liebesverlust. Mit seiner leidenden und leiddemonstrierenden Art beherrscht er seine Bezugspersonen, die sich gezwungen fühlen, ihn aufzumuntern, alle Belastungen von seinen Schultern zu nehmen und alles für ihn zu tun. Neben der Angst, die jeder Neurose zugrunde liegt, spielt die Aggression im menschlichen Leben eine entscheidende Rolle. Wie die Alltagserfahrungen und zahlreiche Experimente zeigen, ist Aggression zwar keine notwendige, faktisch aber eine sehr häufige Reaktion auf Frustrationen und kann in vielfachen körperlichen und sprachlichen Erscheinungsformen auftreten. Vom Schimpfen bis zum Verhöhnen, vom Schlagen bis zum Pistolenschuss, vom Beinstellen bis zum Bombenwerfen, von gereizter Patzigkeit bis zum Linksliegenlassen. Auch Verhaltensweisen wie absichtliches Missverstehen des anderen durch das allzu wörtlich Nehmen seiner Aussagen, ja sogar übermäßige Bescheidenheit, die Rücksicht fordern oder dem anderen ein schlechtes Gewissen verursachen will, können Formen von Aggression sein. Während nun schon recht harmlose Aggressionen wie Schimpfen gehemmt werden können, gibt es unzählige Belege dafür, dass die Aggressionen auch ohne Hemmungen ausgeführt werden können. Das ist vielleicht das Bedrückendste. Und man tut nur einfach das, sagt ein amerikanischer Soldat in diesem Zusammenhang, wofür man trainiert wurde, was man von einem erwartet. Der andere hat für mich keine Bedeutung. Diese erschreckenden Tatsachen werfen besonders die Frage auf, wie Aggressionen gehemmt werden können. Im Wesentlichen lassen sich drei Arten der Hemmung unterscheiden. Erstens, leidinduzierte Hemmung. Es wirkt aggressionshemmend, wenn man Schmerz und Qual des Opfers miterlebt. Diese Hemmung fällt bei der heutigen Kriegsführung, Fernwaffen und beim Betrachten der Brutalität am Fernseher weg. Zweitens, Angst vor Bestrafung. Die erwartete Bestrafung, Tadel, Entlassung, Schläge oder böse Blicke hemmen aggressives Verhalten sowohl bei Kindern wie bei Erwachsenen. Man denke hier nur an das Gleichgewicht des Schreckens im militärischen Bereich. Drittens, Einstellung gegen Aggression, moralische Hemmung. Solche Hemmungen werden im Verlauf der Sozialisierungsprozesse gelernt, wobei eine echt religiöse Begründung am nachhaltigsten ist, weil sie sogar die Feindesliebe einschließt. Was die Opfer der Aggression betrifft, so wird gegen diejenigen vorgegangen, die die Pläne stören, der Einbrecher schlägt den Pförtner nieder, oder gegen jene, die man benötigt, um bestimmte Ziele zu erreichen, bei Erpressung, Geiselnahme, Raub. Selbstverständlich hängt es auch von Zufallsfaktoren ab, welche Personen betroffen sind, aber manche Personen sind als Opfer geeigneter oder anfälliger als andere. So sind zum Beispiel Geldbriefträger, Taxifahrer, Prostituierte, Anhalterinnen einer höheren Gefahr ausgesetzt, beraubt, misshandelt oder getötet zu werden. Und prominente Personen werden eher Opfer eines Attentates oder einer Erpressung. Wenn die Aggression rein Mittel zum Zweck ist, muss das Opfer vor allem also nützlich sein. Daneben nach Möglichkeit auch ohne großes Risiko angreifen. Hingegen ist für die verselbstständigte Aggression, zumindest für Sadismus, das wichtigste Kennzeichen vermutlich, dass die Opfer schwach und wehrlos sind. Damit soll jedoch nicht gesagt werden, dass bei Aggression einfach die schwächsten Opfer angegriffen werden. Es gibt nämlich bestimmte Merkmale, die Opfer haben. Die Personen werden ohnehin nicht gemocht, Klammer persönliche Abneigung, Beistrich, Gegnerschaft. Zweitens, die Personen werden irgendwie mit der primären Frustrationsquelle assoziiert, zum Beispiel Juden als Vertreter der herrschenden Wirtschaftsmacht. Drittens, es erscheint ungefährlich, die Personen anzugreifen. Viertens, es erscheint moralisch gerechtfertigt, sie anzugreifen. Zudem werden sie im Falle der Minoritäten, Juden, Neger und so weiter, auch noch folgende Merkmale genannt. Sie sind andersartig in Sprache, Glaube, Gewohnheiten. Wegen der Andersartigkeit werden sie eventuell nicht gemocht, insbesondere wenn deren Anschauungen die eigenen Überzeugungen bedrohen. Und sie sind gut erkennbar, Hautfarbe und Körpermerkmale. Damit es aber tatsächlich zu Aggressionen kommt, müssen den äußeren Anreizen innere Anregbarkeiten entsprechen. Es braucht hier nicht eigens erwähnt zu werden, dass die permissive Geisteshaltung in Wissenschaft, Wirtschaft und Religion der letzten Jahrzehnte die Aggressionshemmungen schwächte und so unter anderem die gegenwärtigen Aggressionsausbrüche vorbereitete. Es wird daher für das freie Leben der Gesellschaft notwendig sein, das Ausmaß der Aggressionshemmung zu vertiefen, wozu es wichtig ist, die gängigen Rechtfertigungen der Aggression zu kennen und zu durchschauen. Als das sind als Rechtfertigungen höhere Zwecke, Schuld des Opfers, Minderwertigkeit des Opfers, Bagatellisierung der Konsequenzen, Verkleinerung durch Vergleich mit schlimmeren Untaten, besonders im Moment bei wirtschaftlicher Seite oder politischen Formen. Damit ist auch zum Ausdruck gebracht, dass die Macht persönlicher Hemmungen von besonderem Wert für die Persönlichkeitsstruktur sein kann. Persönlichkeit braucht Hemmungen. Dieses Durchschauen der Rechtfertigung der Aggressionen ist jedoch nicht jedermanns Sache, besonders nicht der Dissozial, die mit einem der umstrittensten und undurchschaubarsten psychischen Verhaltensformen, nämlich der Psychopathie, behaftet sind. Nach den herkömmlichen Kriterien kann man Psychopathie folgendermaßen kennzeichnen: Impulsivität, Mangel an Verantwortungsgefühl, Unfähigkeit, aus negativen Erfahrungen zu lernen, Oberflächlichkeit der emotionalen Reaktionen und ein mangelhaft ausgebildetes Gewissen. Neuere Untersuchungen zeigen, dass bei der Psychopathie wahrscheinlich hirnphysiologische Aspekte zugrunde liegen. Besonders bei älteren Psychopathen zeigen die oben genannten, die evozierten Reaktionen, über die ich früher gesprochen habe, nämlich die direkt hervorgerufenen Reize, dass sie ständig auf grelle oder irritierende Reize nicht reagieren. Auch wenn sie sich darüber beschweren, ein Geräusch sei unangenehm laut, zeigen ihre hervorgerufenen Reaktionen doch keine der Veränderungen, wie man sie bei Kontrollgruppen beobachtet, wenn man diese den gleichen Reizen aussetzt. Diese Ergebnisse stimmen mit der oben genannten klinischen Beobachtung überein, dass Psychopathen offenbar aus negativer Erfahrung nicht lernen, was wenigstens auf ältere Psychopathen zutrifft. Nun, der Dissoziale handelt um dem Erleben von Angst, Unlust und anderen ihm unangenehmen Effekten zu entgehen. Er lebt statt zu erleben. Dabei ist für viele dieser Persönlichkeiten kennzeichnet, dass sie letztlich außengeleitete Menschen sind, die nicht aktiv, konstruktiv ihre Umwelt zu gestalten vermögen, sondern deren Handeln im weiten Rahmen ein Reagieren auf das Verhalten der Umgebung darstellt. So starr einerseits ihre Muster wiederholenden Fehlverhalten sind, so wenig strukturiert sind andererseits ihre Fähigkeiten, einen Kompromiss zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und den Ansprüchen der Gesellschaft herzustellen. Besonders charakteristisch für sie ist der flüchtige Charakter ihrer Kontakte, das oft abrupte Abbrechen von Beziehungen, das zumindest scheinbare geringe affektive Engagement in Partnerschaft und ihr geringer Realitätsbezug. Immer wieder ist bei diesen Menschen zu beobachten, dass schon äußerlich gesehen geringfügige Belastungen zu unverhältnismäßigen Reaktionen führen, belastende Umwelteinwirkungen, die andere Menschen durchaus zu ertragen vermögen, reichen bei diesen Persönlichkeiten aus, um die vielfach beschriebene Fehlverhaltensweisen wie Fortlaufen, Kurzschlusshandlungen, hetero- oder autoaggressiver Art, Alkoholexzessen, abruptes Abbrechen von Beziehungen und so weiter auszulösen. Dabei ist für sein psychisches Gleichgewicht von größter Bedeutung, durch handlungsmäßiges Inszenieren seine Konflikte in der Außenwelt dem ihm unerträglichen Gefühl der Depression auszuweichen und durch Projektion seiner eigenen Unvollkommenheit, Vollkommenheit und Aggression in die Umwelt sich als Opfer der anderen empfinden zu können. Daraus kann er für sich das Recht ableiten, nun seinerseits aggressiv zu werden, und vermag sich so vor der sich sonst gegen ihn selbst richtenden Aggressivität zu schützen. Beim schizoiden Menschen ist hingegen der geistig-emotionale Austausch mit der Umgebung so gering, dass er zuweilen nicht weiß, ob seine Wahrnehmung der Umwelt mit Wirklichkeit zu tun hat oder nur auf Einbildung beruht. Hat der andere ihn begrüßt oder hat er nur den Hut gezogen? Er befürchtet, sich nicht gegen andere abgrenzen zu können, um fremdbestimmt zu werden. Da er sich keine Blöße geben will, kann er nicht nachfragen, was sie wirklich von ihm halten. Es ist daher für ihn entscheidend wichtig, dass er niemandem verpflichtet ist. So sagt Rauchfleisch, schizoide Menschen bleiben auch häufig Singles und bevorzugen unverbindliche Liebesbeziehungen, sogenannte Abenteuer. Man darf ihnen seelisch nicht zu nahe treten, da sonst Panik auftritt und sie mit Hass und Aggressionen reagieren. Angst und Aggressionen liegen bei ihnen dicht nebeneinander. Schizoide Menschen sind nicht selten auch regelrechte Menschenhasser und Sadisten, die ihr Manko angeliebt werden und Selbstachtung kompensieren, indem sie oft feindselig gegen andere auftreten. Sie können höfliche Freundlichkeit blitzschnell in eisige Kälte und offene Ablehnung verwandeln. Schroffheit, Zynismus, rücksichtslose Kritik gehören zu ihrem Verhaltensrepertoire. Bei der Berufswahl entscheidet sich der Schizoide für Berufe, in denen er weniger oder gar nichts mit Menschen zu tun hat. Er wendet sich theoretischen oder technischen Arbeitsgebieten zu, wobei die Naturwissenschaften eine bevorzugte Domäne darstellen. In diesem Zusammenhang werden auch geheime Mächte sichtbar, die im Wissenschaftsbereich das Karussell der Anerkennungsgradienten bestimmen. Je exakter die Beweisführung und je sichtbarer der Erfolg, umso höher ist die Wertung. Dies kommt nicht nur im wissenschaftlichen Wertverhältnis von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaften zu tragen, sondern auch innerhalb der einzelnen Disziplinen, wobei die Medizin das beste Beispiel bietet. Ein Chirurg wiegt sich in seiner exakten Beschreibung des Eingriffes und im Aufzeigen erhöhter Erfolgsquoten über den Internisten oder gar Psychiater äonenweise erhaben, wobei der Internist und der Psychiater sich vielleicht gerade die mit jenen Fällen herumschlagen müssen, die der Chirurg verpfuscht oder wohl für die Chirurgie das Latein aufhört. So kann man den derzeitigen Ruhm der Exaktheit auch als Tarnung persönlicher Unverbindlichkeit sehen. Was ist aber in Bezug auf die Lebensverwirklichung tatsächlich bedeutsamer? Die Beschreibung von Exaktheiten zum Schutz der Unverbindlichkeit oder das Suchen nach Lebensinhalten, die jede Form der Exaktheit überschreiten. Wo nun die Isolation zur emotionalen und gedanklichen Fixation wird, sprechen wir von einer Psychose mit ihren vielfältigen Formen, von der Schizophrenie, der Spaltpersönlichkeit bis zur Paranoia, dem Verfolgungswahn. Wenngleich ich davon völlig überzeugt bin, dass bei allen psychischen Störungen, nicht nur bei den körperbedingten Psychosen, eine Funktionsstörung des Organismus, vor allem eine Stoffwechselstörung und genetische Faktoren mit im Spiele sind, darf die Macht der Vorstellung auf die Tätigkeit des Hirns nicht übersehen werden. Eine Antwort auf dieses scheinbare Paradoxon finden wir, wenn wir überprüfen, was geschieht, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf lebhafte innere Bilder konzentrieren. Ich zitiere. EEG-Studien zeigen, dass sich die von den visuellen Bereichen registrierten Hirnwellen ändern, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Blitzlicht richten. Wenn die Versuchsperson anschließend mit dem Finger klopft, macht sich die Veränderung im sensorisch-motorischen Bereich bemerkbar. Man kann die Versuchsperson dann in einen ruhigen Raum führen und ihr sagen, sie solle sich vorstellen, dass auf ein Blitzlicht jeweils ein Klopfen mit dem Finger folgt. Die EEG-Ergebnisse im nur vorgestellten Teil des Experiments sind dann genau die gleichen wie die, welche man erhält, wenn man die Versuchsperson tatsächlich das Blitzlicht sieht und mit dem Finger klopft. Derartige Experimente zeigen, dass die Fantasie eine messbare physikalische Wirkung auf das Hirn ausübt. Es kommt zu neurophysiologischen Veränderungen der Hirnwellentätigkeit als Reaktion auf mentale, geistige Aktionen. Schon allein die Vorstellung, dass wir etwas tun, führt zu einer Aktivierung unseres Hirns, die der ähnlich ist, die auftritt, wenn wir es wirklich tun. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zu der Auffassung, dass Fantasievorstellungen und Emotionen auch Gehirnmustern widerspiegeln. Eine anhaltende Depression verschwindet auch dann, wenn sie durch einen überwältigenden Stress, zum Beispiel bei Kriegsgefangenen, hervorgerufen waren, gewöhnlich nicht sofort, wenn dieser Stress durch Freilassung aufhört. Außerdem lassen sich neurochemische und endokrine Veränderungen bei schweren Depressionen nachweisen, die schließlich automatisch waren. Trotz verzweifelter Anstrengung des Patienten konnte er aus seiner Depression nicht mehr heraus. Wenn diese einen bestimmten Grad erreicht haben, kann selbst die Psychotherapie nicht mehr helfen und die meisten Psychiater nehmen dann ihre Zuflucht zu Medikamenten oder zu einer Elektroschockbehandlung, wobei ich sagen muss, dass in manchen Fällen, vor allem bei der senilen Depression, in manchen Fällen die Leute niederknien und die Ärzte beten, ihnen doch den Schmerz durch einen Elektroschock zu lindern. Und ich weiß auch, dass gewisse Kliniken, die das nicht machen oder machen dürfen, die Patienten in eine Nachbarklinik schicken, wo sie den Schock bekommen. Ich habe selbst den Kopf sehr oft dieser Leute gehalten, wo ihnen der Elektroschock gegeben wurde. Ich möchte nur sagen, dass man nicht eine Verteufelung der Naturwissenschaft und dergleichen heraufnimmt. Aber trotz des experimentellen Nachweisens und der übergroßen Erfahrungswerte bleibt die biopsychische Kraft des Vorstellungsvermögens noch völlig ungenützt. Ich würde dies nicht so frei aussprechen, wenn ich nicht durch persönlichen Einsatz, wo ich selbst an den Rand einer Psychose kam, ein Mädchen von dieser furchtbaren Fixierung heilen konnte. Ich kam dabei deshalb an den Rand einer Psychose, weil ich voll in die Empfindungswelt des Mädchens einstieg, mich also völlig identifizierte, um das Mädchen aus der psychotischen Umklammerung herauszuholen. In meinen Träumen zeigte sich, wie meine Empfindungs- und Vorstellungswelt sich nach innen abschloss. Ich hatte Mühe, noch herauszukommen, wobei mir der plötzlich auftauchende Ausspruch eines Mystikers zu Hilfe kam. Man darf nur so weit hineingehen, als man selbst wieder herausgehen kann. Ich ging heraus und hatte nun die Kraft, heraußen und drinnen zu sein, sodass es mir gelang, das Mädchen langsam, aber sicher herauszuführen. Über ein Jahr hörte ich von diesem Mädchen keinen vollständigen Satz. Die Kommunikation war völlig auf die Gefühls- und Zeichensprache beschränkt. Nun begann sie langsam zu sprechen und sich mit der Außenwelt und mit mir gedanklich auseinanderzusetzen. Heute ist das Mädchen von damals verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Wer hat aber beim heutigen Gesundheitswesen noch Zeit und wer kann die Kraft aufbringen, um sich psychotherapeutisch auf Psychosen einzulassen? Wie einfacher ist der Griff zu dem oben genannten Psychopharmaka, wobei es geschehen kann, wie der medizinische Examinator im Bezirk Rockland County in den USA berichtet. Viele Patienten wurden zur Bequemlichkeit der Ärzte so sehr unter Psychopharmaka gesetzt, dass sie keine Schmerzen mehr als Warnzeichen schwerer Krankheiten spürten. Meine psychotherapeutische Erfahrung gestattet mir die Aussage, dass wir in vielen Fällen psychischer Störung ohne Medikamente und zuweilen nur schwer ohne Elektroschock das oft unendliche Leid der Betroffenen nicht lindern können. Wir müssen aber auch sagen, dass die Psychopharmaka nur dann zur Heilung führen, wenn sie die geschwächten Eigenkräfte des Organismus mobilisieren und Blockierungen aufhören, damit die betroffene Person durch gleichzeitige psychotherapeutische Beratung das Steuer wieder voll in die Hand nehmen kann. Wo aber die Medikation die Eigenkräfte des Organismus ersetzt und die Initiativen der Psyche unterbindet und die psychotherapeutischen und psychologischen Dienste ausschaltet und den persönlichen Heilungseinsatz unterbindet, gerät der Betroffene in medikamentöse Abhängigkeit, sein Organismus wird beeinträchtigt und seine Persönlichkeit wird nach innen und nach außen zusehends abgebaut. Physikalische und chemische Einflüsse können nämlich keine psychischen Persönlichkeitsprobleme lösen, sie können eventuell helfen. Dies gilt auch für die psychosomatischen Störungen, die besonders auf die Haut, die Muskulatur und das Skelettsystem, die Atmungsorgane, das Herz-Kreislauf-System, das Blut- und Lymphsystem, den Magen-Darm-Trakt, das Urogenitalsystem, das endokrine System, die Sinnesorgane betreffen. Wer hier die geheimen Mächte von Wissenschaftsdoktrinen kennt, wird verstehen, dass eine Medizin, die sich auf dem sicheren Boden von Chemie und Physik bewegt, nur zu folgendem Krankheitsmodell kommt. Ich zitiere: Krankheiten sind durch störende Veränderungen der biochemischen und physiologischen Funktionsabläufe des Körpers verursacht. Die äußerlichen Symptome von Krankheit sind Ausdruck der zugrunde liegenden organischen Prozesse. Die organischen Dysfunktionen lassen sich objektiv fassen. Ein solches Modell schließt psychische Störungen als Krankheitsursache mit folgender Begründung aus. Eine organpathologische Grundlage ist bei psychischen Störungen nicht nachzuweisen. Die Annahme, dass psychische Störungen Symptome sind für zugrunde liegende Prozesse, ist auch dann nicht haltbar, wenn anstelle der organischen psychische Prozesse angenommen werden. Das sogenannte Symptom ist nicht Zeichen für etwas, sondern selbst das relevante Phänomen. Abweichung lässt sich nicht objektiv bestimmen, sondern sie wird als solche im Rahmen eines sozialen Normsystems definiert. Wer über medizingeschichtliche Einblicke verfügt, weiß, dass diese Sätze selbst heute noch, wo wir die Aufklärung zu Grabe tragen, eine chinesische Mauer wissenschaftlichen Denkens bilden. Allerdings beginnt sie abzubröckeln. So sagte bereits 1965 Thibault: Das intellektuelle Klima innerhalb des wissenschaftlichen Establishments ist in zunehmendem Maße unvereinbar mit der Erforschung von biomedizinischen Problemen, die komplexere lebende Systeme betreffen. Stattdessen zieht man es vor, sich mit Problemen zu beschäftigen, die sich auf einfache Laboratoriumsmodelle reduzieren lassen. Es gibt viele Forscher, die ohne weiteres vom Menschen zu den Molekülen übergehen, aber nur wenige, die auch nur den Versuch unternehmen, die weit schwierigere Aufgabe zu lösen, das molekularbiologische Wissen bei der Anwendung auf Probleme des wirklichen Lebens nützlich werden zu lassen. Soweit Thibault. Und ich zitiere noch Carpentier, der sagt: Für eine superwissenschaftliche, aber avantgardistische Medizin wäre es im Zeitalter, und das Zitat stammt aus 1978, wäre es im Zeitalter der Informatik natürlich praktisch zu sagen, so und so viel an Zerstörung des biologischen Gleichgewichtes plus so und so viel ungesunde Wohnverhältnisse plus so und so viele unerwünschte Kinder plus so und so viel Luftverschmutzung ist gleich Magengeschwür. Aber das ist nicht die Sprache der Körper. Man kann nämlich an der Tatsache nicht vorbeigehen, dass bei manchen somatischen Störungen psychische und soziale Faktoren in einem Ausmaß beteiligt sind, dass sie Entstehung und Verlauf der Störung wesentlich bedingen, sodass ihre Kenntnis mehr zur Erklärung und zur Veränderung der Störung beiträgt als Kenntnis und Motivation der medizinisch-somatischen Faktoren. Dies kann am folgenden Beispiel veranschaulicht werden. Es besteht ein Unterschied zwischen dem Ekzem einer Hausfrau, das plötzlich auftrat, als sie ein neues Spülmittel benutzte und das nach erneutem Wechsel schnell abheilte und nie wieder erschien, und dem Ekzem ihrer Nachbarin, das diese hat, seit sie ihren Beruf aufgab und nur Hausfrau zu sein. Damit stehen wir aber schon bei den sogenannten geheimen Mächten sozialpsychologischer Art, von denen ich zur Abrundung des Bildes zwei herausgreifen möchte, die bei der heutigen Umweltveränderung und vielschichtigen Völkerwanderung von besonderem Interesse sind, nämlich Anpassungsreaktionen und kulturellen Schock. Wird eine Person, die kaum an mögliche Gefahren dachte, sich für unverletzlich erachtete und zudem noch die Überzeugung hegt, dass alles Unheil nur den anderen zustoße und daher ohne Realitätskontrolle dahin lebt, mit Schwierigkeiten konfrontiert oder einem Stress ausgesetzt, dann kann es sein, dass sie die persönliche Ausgeglichenheit und Kontrolle völlig verliert, starke vasomotorische Reaktionen aufweist, Pupillenerweiterung, Muskelspannung und so weiter, ja sogar Aufmerksamkeit und Gedächtnis völlig einbüßt. Solche Anpassungsreaktionen zeigen, dass jede Form des Protektionismus persönlicher, familiärer und sozialer Art die nötige Anpassungsbreite des Lebens nicht zur Entfaltung kommen lässt. Scheinwelten, wie sie heute besonders Anklang finden, was wir bei der Betrachtung der Werbepsychologie noch sehen werden, sind eine Macht, die den Menschen in gewünschte Höhen emporhebt, aber dann mit der vollen Wucht fast unverhofft in die Wirklichkeit zurückfallen lässt. Ein ähnliches Phänomen stellt der kulturelle Schock dar. Jenes Empfinden der Isolation, verbunden mit Reaktionen der Angst, der Depression, der Apathie, der Aggression, der Appetit und Schlaflosigkeit, wenn ein Mensch plötzlich einer völlig fremden Kultur ausgesetzt wird. Es geht hier also um jene ungeheure Macht des Heimwehs, die zum Beispiel die Fremdarbeiter am Sonntag zum Bahnhof drängt, um durch Streicheln des Zuges aus der fernen Heimat Linderung des dauernden Schmerzes und heimatliche Geborgenheit zu verspüren. Wir wissen, dass eine zu konformistische und nationale Erziehung sowohl des Gastlandes als auch des Heimatlandes und eine Reihe anderer sozialer Faktoren eine Rolle spielen. Wir dürfen bei voller Offenheit bei diesen Anpassungsschwierigkeiten Implikationen nicht übersehen, die bis in die Parapsychologie reichen. Die erlebte Prägung durch klimatische und geophysikalische Eigenarten der Heimat, die emotionale Verbundenheit durch körperliche und seelische Resonanzverwandtschaft, die in der melodischen Einheitsfrequenz der Sprache die erforderte Entspannung ermöglicht, um bergende Einheitsatmosphäre zu erleben und zu leben. Die Fremdheit von Empfindung und Vorstellung ruft Spannungen hervor und stört den energetischen Fluss des Bios und der Psyche und hemmt die Freiheit des Geistes. Dieser ganze Komplex von Lebensempfindung und Lebensgestaltung bekommt durch folgende parapsychologische Implikationen noch einen besonderen Aspekt. Nach meinem Ermessen sind heute folgende paranormale Phänomene bei der Analyse mitmenschlicher Beziehungen zu berücksichtigen.
Gedankenübertragung.